Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Immer was los in Landau. Und es ist auch versprochen, die letzte aufgenommene Folge.
Ja.
Dann haben wir ja das neue Modell. Wir gucken, dass wir irgendwie einsteigen. Dann immer mit ein paar News, mit ein bisschen Klatsch und Tratsch,
richtig,
mit einem Thema. Und dann mit dem, was so die nächste Woche los ist. Aber heute nehmen wir mal nochmal was auf. Und ich glaube, es lohnt sich, dafür ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich höre immer mal wieder so aus der Bürgermeisterkollegen, ja, also es gibt Sachen, die sollten funktionieren. Baustellen sind ziemlich nervig, auch für die Leute da draußen. Aber die Müllabfuhr, die muss schon kommen. Aber auch wenn die 1, 2, 3 Tage nicht kommt, ist nicht so schlimm. Aber wenn das Klärwerk mal einen Tag nicht funktioniert, dann haben wir ein richtig, richtig großes Problem in der Stadt. Und wir haben heute einen Gast, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen dafür sorgt, dass das immer funktioniert. Seien Sie uns herzlich willkommen, Herr Schober.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Herr Schober ist Geschäftsführer unserer KS Südpfalz. Wir haben nämlich mal festgestellt, oder darf man sagen, der Herr Eck hatte diese Idee, der alte Chef vom EWL. Sein Nachfolger, den Herrn Lorik, hatten wir schon 1, 2 Mal da.
Genau.
Es gibt auch sehr kleine Klärwerke, auch die müssen funktionieren. Auch die haben die ein oder andere Schwierigkeit, Personal zu kriegen. Und vielleicht sollten wir da einfach alle zusammenarbeiten. Und Sie sind heute der Chef dieses Unternehmens, das dann diese Mitarbeiter bündelt und als Studierter und als Meister, also mit beiden Qualifikationen, gucken Sie, dass die Klärwerke von, gucke gerade auf den Zettel, Landau, Albersweiler, Frankweiler, Siebeldingen, Leinsweiler, Ransbach, Birkweiler, Ilbesheim und Bornheim funktionieren.
Genau, also da kommt zumindest mal das Abwasser her, was wir ja in Landau auch aufbereiten. Und tatsächlich sind wir mit unserer Firma, die ja aus Kommunen gegründet wurde, also die Kommunen hier in der Umgebung und Landau und der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb, die sind ja die Eigentümer der Gesellschaft. Wie richtig gesagt, wir haben ganz viele kleine Kläranlagen, wo es um Betriebsprobleme geht, vielleicht Personal. Aber mein Hauptaufgabengebiet befindet sich eigentlich hier in Landau. Genau, das ist diese sehr große Kläranlage in Landau, die wahrscheinlich die meisten Landauer noch gar nicht gesehen haben. Aber im Prinzip verbinden uns die Kanäle alle. Alle Einwohner von Landau sind mit der Anlage verbunden.
Können wir mal kurz, also wirklich so ganz kurz den Worst Case anschneiden? Was wäre, wenn dieses Klärwerk nicht funktionieren würde?
Die Kläranlage in Landau, die läuft natürlich rund um die Uhr. Die ist zwar nicht rund um die Uhr mit Menschen besetzt, am Wochenende schon. Aber wir sind natürlich sehr darauf aus, dass die Anlage nie abgeschaltet wird durch irgendwelche Fehler. Keine Ahnung, Stromausfall, was auch immer. Mhm. Das heißt, wir haben einen Bereitschaftsdienst. Die Leute sind quasi rund um die Uhr erreichbar, zumindest mal 2 des Teams, 2 Leute. Und ja, der Worst Case, naja, wenn die Hebewerke am Anfang nicht mehr laufen, dann wird es eine ganze Zeit lang dauern, denn der Kanal, der zur Kläranlage führt, der hat ein großes Volumen. Wir haben auch nochmal Speicherbecken an der Kläranlage.
Das sind die ersten beiden.
Genau.
Also gleich, wenn man reinkommt, linke Seite.
So ist es, ja. Die sind sehr groß. Die haben beide oder jeweils 7,5 Millionen Liter Fassungsvermögen. Aber nach ein paar Stunden werden wir dann nervös. Dann könnte es schon eng werden. Nicht unbedingt, dass jetzt bei den Leuten, ich sage jetzt mal, das Wasser aus der Toilette rausläuft. Aber wir hätten dann relativ schnell einen Umweltschaden.
Boah.
Genau, weil das Wasser würde dann in die Umwelt, ungereinigt in die Umwelt kommen und das wäre ein sehr großes Problem, vor allem flussabwärts der Queich.
Aber das ist noch nie passiert oder in den letzten 10, 20 Jahren noch nie?
Nee, es ist noch nie passiert.
Noch nie, noch nie, noch
wir hatten natürlich Ausfälle, auch oft, dass die Leute dann nachts kommen müssen, wenn kritische Anlagenteile ausfallen. Wir hatten aber natürlich und zum Glück noch nie einen Ausfall über sehr viele Stunden und vor allem so, dass Wasser in die Queich gelangt ist, was nicht gereinigt war.
Sehr gut. Also das ist sowas, das haben wir auch mit Herrn Lorik schon besprochen, finde ich. Man denkt gar nicht dran und wir müssen eigentlich mal wieder dran denken, wie privilegiert wir sind, dass wir so ein System einfach haben, was für uns arbeitet, ohne dass wir was tun müssen. Weil wenn es anders wäre, ich glaube, das will sich niemand vorstellen.
Eine Sache müssen die Leute tun, sie müssen nämlich die Gebühren dafür bezahlen. Aber das ist so eine Aufgabe, die gehört auch in öffentliche Hand. Dafür muss gesorgt werden und es darf auch nicht sein, dass wir irgendwie, das mag es irgendwann mal auch gegeben haben in unserem Land, ne, ungeklärte Abwässer leiten wir einfach in Flüsse oder irgendwo sammeln wir das dann? Und ich glaube, wir wissen alle, worüber wir da sprechen. Das geht einfach nicht. Die Schäden wären viel zu groß und wir sind auch mittlerweile einfach viel zu viele Menschen. Also als wir irgendwie vielleicht nur ein paar 10.000 Menschen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gewesen sind vor vielen Jahren, das wäre ja kein Problem gewesen, nicht in dem Ausmaß. Heute ist das einfach nicht möglich. Und deshalb ist diese Arbeit so wichtig, dass die Klärwerke laufen und wir die Abwässer möglichst so sauber kriegen, dass wir sie ganz normal in Fluss wieder einleiten können.
Ich glaube auch, also wir sind da in, ich sage jetzt mal in Deutschland sowieso, aber auch in Europa sehr privilegiert. Mhm. Also man sieht es ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal in Urlaub ist, ich will da jetzt gar nicht irgendwo irgendwas schlecht reden, aber es gibt
andere Standards in anderen.
Ja, es gibt ganz viele Länder, wo nicht 99% der Einwohner an eine Kläranlage angeschlossen sind. Mhm. Und das sieht man teilweise auch, wenn man dann am Strand entlang läuft. Das ist wirklich so. Es ist bei uns so, dass das ganze Wasser, was ja auch ganz viele andere Stoffe noch enthält, wie, ja, wenn wir über Mikroplastik sprechen oder kleine winzige Moleküle, die aber in der Umwelt Probleme bereiten, das sind wir in Deutschland und in Europa auf einem extrem hohen Standard. Und da können wir wirklich uns glücklich schätzen darüber.
So, und deshalb ist es eine Berechtigung für uns, dass es solche Gebühren gibt, die genau für diesen Zweck eingesetzt werden, damit wir dafür sorgen, das ist kein gewinnmaximierendes Ding, das ist eine Grundaufgabe, die soll laufen. Und laufen sollen ja aktuell immer 3 Reinigungsstufen im Klärwerk.
Ja, genau. Also das ist so, ich sage jetzt mal seit Anfang der 90er Jahre, der Standard in Deutschland. Die erste Reinigungsstufe ist die sogenannte mechanische. Da werden natürlich die ganzen Grobstoffe, Klopapier und alles andere, was man nicht unbedingt gern sieht, herausgefischt.
Bitte keine Feuchttücher in die Toilette schmeißen.
Absolut. Es macht uns richtig Probleme. Lasst einfach keine Feuchttücher und keine Rasierklingen. Was weiß ich, was alles in die Toilette
gibt
werfen.
Sowas?
Es gibt
alles wahrscheinlich.
Also es gibt tatsächlich, das ist aber wirklich inoffiziell, es gibt auf der Kleinlage eine kleine Box und da ist alles mögliche an Sammelsurium drin, was den Leuten zufällig aufgefallen ist, was da so rumschwimmt. Und, ja, genau.
Aber das kann man auch nie nachvollziehen, woher das kommt, ne?
Nein.
Außer die Adresse steht drauf.
Wir haben schon 2-3 Mal Anrufe gehabt, dass der Ehemann den Ehering verloren hatte im Waschbecken oder Toilette. Und da müssen wir leider sagen, außer wenn der Ring jetzt im Siphon hängen bleibt, gibt es keine Chance, diesen Ring in der Klinisation wieder zu finden. Es wäre reiner Zufall, wenn der wieder auftaucht bei uns. Also genau, das sind die traurigen Geschichten der ersten Reinigungsstufe, also der mechanischen Reinigung.
Ja, und da sind einfach diese Feuchttücher, ich glaube, das ist wirklich was, das kann man immer und immer wieder sagen, die gehören da einfach nicht in die Toilette, die gehören in Restmüll.
Absolut.
Und die machen uns viel, viel Arbeit und Ärger.
Macht viel Ärger, ja. Wir haben erhöhten Wartungsaufwand dadurch, weil Pumpen verstopfen, so muss man sich das vorstellen, die Tücher sind sehr stabil. Ja.
So, das ist also die erste, diese mechanische Reinigung.
Genau.
Und dann kommt die biologische.
Dann kommt die biologische Reinigung und da geht es wirklich darum, die ganzen Nährstoffe, also wir nennen es Nährstoffe, die sich im Abwasser befinden, biologisch in Stoffwechselvorgängen zu verwerten. Also Stickstoff, Kohlenstoff. Im Prinzip machen ganz viele Milliarden kleine Mikroorganismen die Hauptarbeit bei uns in den großen Becken. Aber wir müssen die Mikroorganismen natürlich versorgen mit Sauerstoff, mit Kontakt zum Nährstoff, was sehr aufwendig ist. Also vor allem der Sauerstoffeintrag in die Becken ist sehr aufwendig. Und ja, die machen die Hauptarbeit. Es gibt so grundlegende biologische Prozesse, die finden da statt in einem sogenannten Bioreaktor, in einem Belebungsbecken. Und die kleinen Mikroorganismen eliminieren die Stoffe, die im Gewässer dann Probleme bereiten würden. Mhm. Und das schließt auch die dritte Reinigungsstufe mit ein, nämlich die Phosphorelimination. Die findet jetzt zwar nicht biologisch statt. Die wird durch eine Chemikalie, die ins Wasser dazugegeben wird, hervorgerufen und durch eine chemische Reaktion dann im Endeffekt eliminiert bei uns auf der Anlage. Genau.
So, und dann ist das Wasser so sauber, dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.
Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil ich einfach Leitungswasser trinke every day und denke so, okay, ist aber doch noch viel
das
drin.
Ist überhaupt kein Problem, okay. Das kann ich auch regelmäßig.
Sehr gut.
Ich trinke auch Leitungswasser und arbeite in dem Bereich.
Das beruhigt mich.
Ja, ist auch wirklich keins. Und du wohnst, glaube ich, auch in einem Teil der Stadt. Da ist es nicht Brunnenwasser von irgendwie dem Ostteil der Stadt, sondern der Westteil der Stadt bekommt insbesondere aus dem Pfälzerwald Quellwasser.
Ach, deshalb
gibt es in Landau so eine Wassergrenze.
Okay.
Vielleicht mal was für was anderes. Aber es ist schon so sauber, dass man es trinken könnte, wenn wir es dann wieder in die Queich einleiten.
Also das Wasser ist sehr klar natürlich, rein optisch sieht es dem Leitungswasser sehr ähnlich. Es gibt Gerüchte auf der Landauer Anlage, dass es mal jemanden gab, der regelmäßig bei Führungen ein Glas getrunken hat. Das habe ich selbst nie erlebt. Ich würde es auch auf keinen Fall machen, weil nur weil das Wasser sauber aussieht und für die Umwelt völlig unbedenklich ist, ist es so, dass in dem Wasser noch ganz viele Stoffe und Verbindungen drin sein könnten, die im Körper Probleme bereiten könnten, zum Beispiel Krankheitserreger, Medikamentenrückstände, Korrosionsmittelrückstände, Antibiotikaresistenzen. Und aufgrund dieser Mixtur an Stoffen würde ich auf keinen Fall das Wasser trinken bei uns. Aber für die Umwelt ist es völlig unbedenklich.
Wo kommen die denn her? Also die Medikamente, wie kommen die zu diesem Punkt?
Ja, die Medikamente kommen quasi von uns allen. Ich glaube, jeder, der Zuhörerinnen und Zuhörer hat sich schon mal eine Voltaren-Salbe aufs Knie geschmiert oder auf die Schulter. Es ist so, die Salbe zieht nicht 100% ein in den Körper und wird dann beim Duschen abgewaschen. Oder ganz einfach, ich nehme ein Medikament, völlig egal was, das wird im Körper nicht komplett umgesetzt und geht dann über die Toilette in Richtung Kanalisation und damit in Richtung Kläranlage. Und da entsteht halt ein unglaublicher Mix an Stoffen. Alles, was von der Fassade abgespült wird. Krankenhausabwässer, Oberflächenabwässer, wo Reifenabrieb drin ist.
Aus der Landwirtschaft vielleicht.
Alles, landwirtschaftliche Fehleinträge. Dünger, der zu Hause, die Düngerspritze, die nach dem Düngen im Garten in den Klo gekippt wird oder ins Waschbecken. Also es ist unglaublich, was wir alles im Wasser messen können. Man kann sich gar nicht vorstellen. Es sind grundsätzlich Zehntausende von Substanzen.
So. Und jetzt gibt es den politischen Vorstoß, weil es diese fachliche Notwendigkeit gibt. 3 Reinigungsstufen sind nicht mehr genug.
Genau, also man hat begonnen, so Anfang der 2000er darüber nachzudenken, was ist überhaupt noch alles im Wasser drin? Und dann hat man in mehreren Untersuchungen festgestellt, dass das Abwasser, wenn das in das Gewässer eingeleitet wird, trotzdem noch, zumindest mal ein gewisser Abstand zu Kleinagern, noch Probleme bereitet. Mikroorganismen sind nicht mehr so agil. Fische verhalten sich vielleicht anders als 5 Kilometer weiter. Biologische Prozesse werden an irgendeiner Stelle gekappt. Und dann hat man geguckt, was ist da eigentlich noch drin? Und dann kam so das große Erwachen. Hey, das sind ja Schmerzmittel im Abwasser drin, die nicht in der Natur vorkommen. Also eindeutig Anthropologe oder aus der Tiermedizin Schmerzmittel zum Beispiel. Das war so der erste Ansatz. Okay, wo kommen die her? Okay, wo es herkommt, war relativ schnell klar. Aber dann so ab Mitte der 2000er hat man geguckt, okay, wie kriegt man das eigentlich raus? Das könnte ein Problem werden. Genau, und dann hat man sich Gedanken gemacht und dann ist so dieser, zur Zeit meiner Ausbildung hat man schon so diesen Begriff 4. Reinigungsstufe genannt, war aber noch sehr ungenau alles. Aber jetzt mittlerweile ist man so weit, jetzt könnten wir. Wir würden auch gern.
Wir haben es auch im Wirtschaftsplan des EWL, dass wir in den nächsten Jahren hier hohe Millionenbeträge investieren, denn umsonst gibt es das nun mal nicht.
Nee, es ist nicht umsonst und es ist auch wirklich Hightech, was da angewandt wird, weil man muss sich das so vorstellen, also wenn wir zum Beispiel an Diclofenac denken, das Molekül oder der Wirkstoff, der genutzt wird, um die Knieverletzung aus dem Fußball zu heilen, der ist chemisch gesehen sehr komplex. Man muss sich das so vorstellen, ein Mikroorganismus, der in unserer Kläranlage lebt, der hat keinen Bock auf Diclofenac, weil das Molekül so komplex ist, er kriegt da keine Energie raus. Das heißt, er nimmt lieber den Zucker, die Kohlenhydrate, den Stickstoff, was auch immer, er nimmt alles außer Diclofenac. Und um dieses Molekül zu knacken, oder zu entfernen aus der Wasserphase, braucht man wirklich Hightech. Und es muss groß sein, weil wir behandeln halt hier in Landau sehr viel Wasser. Bei Trockenwetter 10.000 Kubikmeter, also 10, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Das ist eine riesige Wassermenge, die da eingeleitet wird und behandelt werden muss.
Normalerweise hat man ja immer so Einheiten, ne? So Saarland, Fußballgröße, Kubikmeter könnte vielleicht eine halbe Badewanne sein oder... Ja. Ne? So irgendwie.
Genau. Also um sich das mal vorzustellen, im Durchschnitt, wenn es jetzt nicht regnet, behandeln wir eine Badewanne in der Sekunde. Wow. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Rund um die Uhr.
Und wenn man sich dann echt überlegt, wie viel davon, also wie viel in die Natur einfach geht und ne, wie gesagt, wenn es ja die Mikroorganismen im Klärwerk nicht verarbeiten, dann nimmt es die Natur auf, dann nimmt es Lebewesen auf, dann nimmt es, sind ja nicht nur Fische, es ist ja auch alles, was außenrum lebt vom Fluss. Ne?
Ja.
Also das ist schon verrückt.
Die ganze Nahrungskette, die ganze biologische Aktivität in einem Fluss würde direkt zum Erliegen kommen, wenn solche Mengen Abwasser eingeleitet werden würden und keine Kläranlage dazwischen ist. Mhm. Also ich sage immer so, wenn ich eine Führung auf der Kläranlage mache, dann frage ich immer so, wenn es jetzt Kinder sind oder so, frage ich immer nach dem Wasserkreislauf, dann erklären die das grob, aber eine zentrale Rolle im Wasserkreislauf ist die Kläranlage, weil ansonsten würde dieser Wasserkreislauf zum Erliegen kommen. Die Trinkwassergewinnung wäre gar nicht mehr möglich aus der Queich. Das wäre nicht vorstellbar.
Das? Man denkt, das funktioniert alles so einfach, aber wie viel dahinter steckt und was kaputt gehen würde, wenn das nicht da wäre, ist halt einfach enorm, ne?
Ja. So. Also, großes neues Projekt für so einen Geschäftsführer in Zusammenarbeit mit dem EWL. Aber sie machen noch ein bisschen was mehr. Also Mikroplastik ist so etwas, was sie beschäftigt. Wir waren vor kurzem auch mal mit einer Umweltministerin vor Ort. Und vielleicht wollen Sie uns noch ein bisschen was erzählen zu Wasser 3.0.
Ja, das ist meine Leidenschaft. Also ich habe mit der Frau Dr. Schuhn, habe ich das Projekt, als es noch an der Uni Landau angesiedelt war, von Anfang an begleitet. Und wir haben einfach gemerkt, dass es einen Bedarf gibt. Denn es gibt nicht nur unsichtbare Stoffe, die sich noch im Wasser befinden, wenn das Wasser in die Queich kommt, sondern es gibt auch Stoffe, ja, die eindeutig vom Menschen produziert wurden irgendwann mal, aber tatsächlich auch sichtbar sind, wenn man danach schaut. Und das ist halt diese ganze Mikroplastik-Thematik. Wir haben, beziehungsweise der EWL hat mit Wasser 3.0 schon eine jahrelange Kooperation auf der Kläranlage Landau. Wir haben einen kleinen Forschungsstandort auf der Kläranlage Landau, wo wir regelmäßig quasi mit einer ganz großen Lupe, das ist im Endeffekt ein Hightech-Mikroskop und mit einer Probenahmeeinheit Proben nehmen aus dem Auslauf der Kläranlage, bevor es in die Queich gelangt und dann nach, wie Detektive, nach Mikroplastik suchen mit einem ganz speziellen Verfahren, was wir entwickelt haben. Und leider ist es so, wir entdecken natürlich Mikroplastik in jedem Liter. Es sind viele, viele Partikel drin, für die die Kläranlage natürlich nicht ausgelegt wurde und auch nicht sein kann.
Und das Mikroplastik ist kein Stoff, der abgebaut wird von irgendwelchen Bakterien oder sonst irgendetwas, die wir hegen und pflegen könnten, sondern bei allen Vorteilen von Plastik und Kunststoffen haben wir damit etwas geschaffen, das nicht verschwindet, das sich kaum zersetzt und das immer irgendwie da ist, ne? Das schon in Babys gefunden werden kann, dass wir irgendwie mit der Nahrung zu uns nehmen, das in unserer Umwelt vorhanden ist. Also wenn es nämlich am Ende der Reinigung in der Kläranlage ist, dann ist es auch überall sonst. Und nicht nur ist die Frage, wie kann man weniger davon eintragen, ne, und produzieren und in Umlauf bringen, sondern auch, wie können wir denn das, was irgendwie mal raus ist, auch wieder rausbekommen? Und das ist Ihre Forschungsfrage.
Genau, also ich bin auch überhaupt kein, wir werden manchmal so ein bisschen als Gegner von Plastik dargestellt, das ist gar nicht so, weil Plastik ist eigentlich hat coole Eigenschaften, es ist sehr inert, es ist wenig Abrieb, aber
wir nutzen es halt falsch. Ne?
Genau, und in der Kläranlage wird natürlich auch Plastik zurückgehalten in der Kläranlage durch Absetzvorgänge. Auch ein Mikroorganismus nimmt mal ab, aus Versehen, sage ich jetzt mal, ein Plastikteilchen auf. Aber es bleibt halt noch sehr viel übrig und es ist sehr viel Wasser, deswegen auch sehr viel Partikel. Wir beschäftigen uns damit und da hatten wir auch in den letzten Jahren auch ein langes, von Rheinland-Pfalz gefördertes Forschungsprojekt auf der Kläranlage Landau, wo wir uns damit beschäftigen, wie wir Mikroplastik rausbekommen. Dann nutzen wir ein spezielles Verfahren von uns. Und grundsätzlich kann man so sagen, wir machen aus ganz vielen 100.000 Partikel wenige große, die dann viel einfacher aus der Wasserphase zu entfernen sind. Genau, das hat Wasser 3.0 entwickelt, dieses Verfahren. Und da arbeiten wir ständig dran. Auf der Kläranlage Landau wird da in dem Zusammenhang geforscht, ja, ob wir da Lösungen finden. Weil bisher können wir es detektieren, wir hätten auch Lösungen, aber es muss natürlich dran gearbeitet werden, sowas auch technisch, dass es umsetzbar wird.
Mit den Wassermengen, mit den Partikelzahlen in dieser Größe, in der Durchflussgeschwindigkeit.
Genau, man muss sich das so vorstellen, wenn wir in unser Mikroskop reingucken, dann sind da leider nicht nur 1 Millimeter große Kugeln, sondern es handelt sich um Fasern, um Partikel, die im Nanobereich von der Größe sind, die man also gar nicht mehr optisch erkennen kann, die man nur durchs Mikroskop sehen kann. Und dafür eine technische Lösung zu finden, die ganzen Partikel plus Fasern plus was weiß ich was noch alles rauszuholen, das ist sehr anspruchsvoll.
Mhm. Gerade mit einem Stoff, der eigentlich deshalb ja auch beliebt ist, weil er kaum mit irgendwas reagiert.
Ja.
Mhm. Auf unserem schlauen Zettel steht hier noch drauf, die gesundheitlichen Folgen sind noch nicht vollständig erforscht, also von Mikroplastik, aber es gibt zumindest erste Studien, die darauf hinweisen, dass Hormonstörungen und erhöhtes Krebsrisiko eventuell in einem Zusammenhang stehen könnten. Also es ist auch eine gesundheitliche Frage für uns Menschen.
Also mittlerweile ist es als wissenschaftliche Meinung etabliert, dass aus so einem Kunststoffpartikel, dass der rein physikalische Probleme bereitet im Körper, der wächst irgendwo ein im Gewebe, verbleibt im Darm, was auch immer. Aber was auch ein Thema ist, sind die Additive, die im Kunststoff drin sind, die sich dann natürlich im Darm oder im Magen, das sind die Körperteile, die dafür gemacht sind, Stoffe aufzunehmen und aufzusaugen quasi. Mhm. Die Additive lösen sich dann raus aus dem Partikel und das sind halt keine besonders guten Stoffe. Das sind Weichmacher, das sind Flammschutzhemmer, Ewigkeitschemikalien, die wirklich lang normalerweise in so einem biologischen Umfeld bleiben und das macht erwiesenermaßen Probleme.
Das ist erschreckend, wenn man sich überlegt, wie viel Kunststoff einfach so in unserem Alltag unterwegs ist. Also ob es die Tupperdose ist, ob es die Trinkflasche ist für unterwegs, wenn die nicht gerade aus Glas ist. Ne? Also
manche Shampoos, die Mikroplastik enthalten und.
Genau,
und.
Richtig. Diese kleinen Elemente, wo du denkst, du tust dir was Gutes, wenn du ein Peeling machst, was du ja super einfach auch irgendwie mit Salz oder Kaffeesatz natürlich darstellen könntest.
Also ich finde es halt immer wieder so ein bisschen erschreckend. Also ich bekomme ja mit, ich sitze ja mit dem EWL im gleichen Gebäude und da wird ja sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben. Und die Müllentsorgung in Deutschland generell und auch in Landau, wie das organisiert ist, ist wirklich auf einem extrem hohen Niveau. Grundsätzlich wäre es möglich, Mikroplastik und Plastik in der Umwelt zu vermeiden. Wenn ich dann aber sehe, dass die Leute ihre Kippenstummeln auf die Straße schnippen oder die Verpackung vom Müsliriegel, keine Ahnung. Ich frage mich dann immer, was denken die Leute genau, wo landet das Zeug? Ganz einfach, das wird im Kanal oder auf der Straße durch Abrieb kleiner. Immer kleiner, immer kleiner. Man sieht es irgendwann nicht mehr, dann ist es in der Kläranlage. Wird dort nicht entfernt, weil es technisch momentan nicht ausreichend möglich ist. Und dann landet das ganze Zeug im Gewässer. Und wir können überall, also wir machen auch mit Wasser 3.0, haben wir die ganze Queich beprobt, von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein. Und wir finden im Verlauf der Queich, also natürlich überall Mikroplastik und es wird immer mehr im Verlauf der Queich. Es ist erschreckend, ja. Hm.
Deshalb wichtige Tätigkeit für ein recht überschaubares Team. Sie haben ja nicht unendlich viele Leute, um all diese Aufgaben zu stemmen. In einer guten interkommunalen Zusammenarbeit, also wo wirklich, glaube ich, für alle nachvollziehbar ist, es ist gut, wenn an einer Stelle all dieses Wissen gebündelt ist, anstatt dass jeder irgendwie in seinem kleinen Klärwerk versucht, alles alleine zu machen. Mit vielen großen Aufgaben, vierte Reinigungsstufe, Mikroplastik, an denen gerade gearbeitet wird. Und immer auch in diesem Gesamtzusammenhang am Ende für die Bürgerinnen und Bürger, dass immer zu allen Zeiten diese Toilettenspülung funktioniert. Und ich glaube wirklich, wenn das mal irgendwie ein, zwei Tage lang nicht gehen würde, wir hätten Volksaufstände und das wäre ein Leben, wie wir es uns gar nicht mehr vorstellen können in dieser modernen Welt. An all dem arbeiten Sie und Ihr Team. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank dafür.
Ja, ich kann den Dank nur an die Leute vor Ort weitergeben. Wir haben in Landau, machen den ganzen Job 10 Leute ungefähr mit Laboranten. Das sind Abwassertechniker, Mechaniker, Schweißer. Die halten das ganze Ding am Laufen und immer auf einem technisch sehr hohen Stand. Also da muss er auch, wir arbeiten ja, also ich jetzt als Karl Südpfalz ganz eng mit dem EWL zusammen und da gerade jetzt dieses Thema Federreinigungsstufe wird von uns rein auch schon aus Vorsorgegründen wirklich forciert gerade. Ja. Wir geben jetzt Gas da, wir wollen da was machen und wir wollen auch nicht unbedingt die Rechtslage jetzt abwarten. Wir wollen da proaktiv jetzt was machen. Da.
Das kam an bei Herrn Lorig und das Geld wird zur Verfügung gestellt werden. Ja. Es ist notwendig und wir werden das auch machen. Sie könnten möglicherweise bald einer Deutschlandstipendiatin begegnen. Wir haben nämlich jetzt 2 Deutschlandstipendien von Seiten des EWLs unterstützt und eine davon hat mir erzählt, dass sie total auf Kläranlagen abfährt. Ja. Und dass
das habe ich auch noch nicht oft gehört.
Dass sie das super spannend findet als Umweltwissenschaftlerin und die ganzen Prozesse und sie findet das super interessant und deshalb hat sie sich gefreut irgendwie so an EWL, weil man ist relativ nah an diesem Klärwerk. Wenn sie ihr begegnen, sagen sie ihr doch einen lieben
Gruß. Okay, werde ich machen. Ich werde ihr mit Sicherheit mal begegnen und ich finde es auch ein spannendes Thema, weil gerade bei Kläranlagen, gerade große Kläranlagen, da ist es halt wirklich Hightech und Wir machen im Prinzip die Tätigkeit, die ein Gewässer auf vielen Kilometern auch erledigen könnte, aber müsste viel größer sein. Aber wir machen das halt im Osten von Landau auf einer relativ kleinen Fläche und mit Leuten, die da was von verstehen, und das macht wirklich Spaß, ja.
Also ist vielleicht auch ganz schön für die nächste Generation mal, für alle Schulen, die vielleicht in dem Bereich noch nicht unterwegs waren, einfach bei euch mal vorbeizuschauen, oder?
Absolut, also wir bieten auch Führungen an. Natürlich riecht es jetzt bei uns nicht,
ich
keine
glaub,
Ahnung,
sind das gewohnt,
wie im Supermarkt,
Schüler.
Aber ich glaube, wenn wir dann
wieder
so
über die Toiletten reden.
Nein.
Wenn dann mal so ein, ich sage jetzt mal so ein riesiger, also bei uns werden die Becken, die manche werden ja belüftet, um die Mikroorganismen zu versorgen, wenn dann so eine Maschine mal anläuft, ist schon beeindruckend, ja. Mhm.
Sehr gut. Also, guter Vorsatz fürs neue Jahr.
Mal vorbeizuschauen.
Genau.
Und ansonsten vielleicht als Outro, Sie wurden ja jetzt auch mehrfach nochmal ausgezeichnet, Karriereende, Stabhochsprung. Neben all dem, was Sie so beruflich machen, sind Sie ja auch noch ziemlich ehrenamtlich aktiv und sportlich unterwegs. Da, ja, haben Sie Landau auch immer wieder repräsentiert und trainieren immer noch mit unserem Teilnehmer an Olympischen Spielen und an Weltmeisterschaften.
Ja klar, also ich kann das die 15 Jahre Leistungssport jetzt auch nicht einfach so an den Nagel hängen. Also ich werde keine Wettkämpfe machen, das ist sicher. Es ging auch jetzt nicht mehr zum Schluss. Aber ich trainiere natürlich weiter. Ich trainiere mit Oleg Zernickel und wir machen das Meeting ja hier in Landau, das Stabhochschulmeeting auf dem direkt vor dem EWL-Gebäude.
Ja.
Erstens für uns eine Herzenssache. Wir haben da, ist eigentlich komplett irre, was wir da machen, aber wir haben da richtig Bock drauf. Und natürlich Oleg, viele Grüße, wenn er es hört. Wir wollen auf jeden Fall Landau in L.A. bei den Olympischen Spielen 2028 repräsentieren, und dafür sind wir gerade am Schuften, oder eher ein bisschen mehr als ich natürlich, aber ich versuche ihn dann immer zu unterstützen, ja.
Ja, trainieren macht sich, glaube ich, oft auch besser zu zweit oder zu dritt.
Ja, gerade jetzt ist es Vorbereitung, jetzt im Winter, da müssen Läufe geballert werden und allein macht sich das einfach nicht so gut.
Eben.
Da drücken wir definitiv alle Daumen, die wir haben, oder?
Absolut.
Das wäre schön. Landau in L.A.
Ja, wir sind dran. Wir versuchen es.
Also Herr Schober, vielen Dank für Ihr ganzes Engagement. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, vorbeizukommen. Und an alle da draußen, die zuhören, vielleicht schaut ihr mal vorbei oder ihr denkt dran, wie viel Arbeit geleistet wird, damit das alles funktioniert für uns alle. Und deshalb am Anfang dieses Jahres alles Gute.
Denkt an eure Vorsätze, an alle guten Vorsätze.
Also alles Gute und bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Danke. Bis dann. Ciao.